So, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Epheserbrief, soll ich mal einen Test machen, ob ihr schon was gelernt habt? Manche haben schon abgeschickt und es ist interessant, wir haben ja über 1600 Leute, die teilnehmen, also ich kann nicht alles kontrollieren. Wie viel nehmen manche? Manche nehmen nur am Unterricht teil, schicken die Aufgaben nicht her. Manche machen das in der Gemeinde, dass sie so in der Gemeinde die Bibelschule machen, die lokale Gemeinde. Andere übersetzen sogar noch in andere Sprachen, in Tamil. Also es ist also erfreulich zu sehen, das Wort Gottes wirkt. Das Wort Gottes arbeitet. Jemand hat mich auch gefragt, ob er in eine indische, also in den Bergen von Nepal, also in eine hinduistische Sprache übersetzen kann und so weiter. Ich habe gesagt, das kannst du machen. Das Material ist da, wir haben ausgearbeitet und wir wollen einfach das Wort Gottes lernen. Wir haben keine Pacht bezahlt oder wir haben das nicht unser Bibel, sondern Gottes Wort und wir wollen einfach lernen. So, und ich freue mich, wenn wir lehren dürfen, was wir auch hier lernen, dass wir das weitergeben dürfen. Und heute nehmen wir den Galaterbrief. Das ist unsere 9. Lektion. Es geht langsam, aber sicher vorwärts. Wir haben noch einige Lektionen vor uns. Und ich denke, dass die anderen nicht so dick werden und nicht so stark werden wie diese. Aber ja, dieser Galaterbrief ist ein Brief, wo ein heikles Thema behandelt. Trennung zwischen Juden und Christen oder Christentum und Judentum oder Gesetzlichkeit und Gnade, dass man das alles so versteht. Zuerst einmal, ich gehe mal systematisch durch heute und du kannst mitgehen, wenn du willst. Du kannst auch nur zuhören. Wichtig ist, dass du das Wort Gottes lieb gewinnst und aus dem Wort Gottes was lernst für dich persönlich. Zuerst einmal, wir lernen für uns. Wir lernen nicht, du lernst nicht für einen Pastor oder du lernst nicht für irgendjemand. Du lernst für dich. Zuerst mal die Galater, das sind die Gallier. Du wirst es nicht glauben, das sind die alten Kelten, die irgendwo sich um 300 vor Christus sich in Gallien oder in Galatien unten in Nordtürkei sich niedergelassen haben. Dann wurden sie als Volk aufgenommen in das römische Imperium und seitdem waren sie Römer. Aber du weißt ja, die Gallier, Asterix und Obelix, die haben miteinander dagegen Rom gekämpft und kommen aus Frankreich. Zwei große Nationen haben jahrtausendlang die Welt beherrscht, das waren die Kelten und die Hethiter. So beide fast 2000 Jahre. Und so die Kelten, die sind auch irgendwo untergegangen im Schwabenland, dann Frankreich insbesondere und hier so ein Rest in der Türkei. So, das sind drei wichtige Städte in Galatien, die dort waren, die auch wahrscheinlich Gemeinden hatten in sich. Denn wir wissen, Paulus hat dort gewirkt auf seiner zweiten Missionsreise. Dort ist er hingekommen in Nordgalatien, Apostelgeschichte 16. Dann er war nochmals auf der dritten Missionsreise dort vorbeigekommen. Er war eigentlich der Vater und der Gründer der Gemeinden dort. Es ist erstaunlich, in dem Galaterbrief, da ist keine persönliche Anrede. Also der muss böse gewesen sein, also verärgert über die Galater, dass die sich so schnell ablenken lassen. Da kommt einer vorbei oder da kommen ein paar gute Redner vorbei und die lenken die Gemeinde in eine falsche Richtung. Das spürte irgendwie, das stimmt mit denen was nicht. Der Galaterbrief ist eine starke Gerichtsrede, also Gerichtspredigt. Mein Lieber, passt auf, das ist, wenn ihr da nicht aufpasst. Also da geht es ganz besonders so als Kampfschrift. Der Galaterbrief und Römerbrief gehört auch dazu. Geht in die gleiche Richtung. Ist eine Kampfschrift. Es ist nicht so wie der Epheserbrief und nicht wie der Philipperbrief, wo der Heiland groß gepriesen wird, sondern die Leute werden hier ermahnt. Passt auf vor der Gesetzlichkeit. Geht nicht zurück, geht nicht dorthin, wo ihr herkommt. Erfreut euch der Freiheit, die Christus euch geschenkt hat. Also die Gesetzlichkeit war ein großes Problem. Was jetzt bei den Korinthern, die waren ja auch, hatten ein Gesetzproblem, aber die waren gesetzlos. Die haben gesagt, wir können alles machen. Und hier sehen, die wurden eingeengt durch die Judaisten, die dort gepredigt haben. Wer die Judaisten genau waren, das ist jetzt nicht ganz genau auszumachen, aber wahrscheinlich waren das Heidenchristen, die gedacht haben, wir müssen unbedingt mit zu Israel zurück, wir müssen die Sabbate erhalten, wir müssen auf die Neumonde achten, wir müssen also weiter wieder das alte Gesetz beachten. Wir gehen nicht zurück eigentlich nach der Bibel. So, das will eigentlich das Wort Gottes uns sagen, wir gehen vorwärts. So, der Verfasser ist aller Wahrscheinlichkeit der Apostel Paulus. Der hat nicht den ganzen Brief geschrieben, das muss man hier ehrlicherweise sagen. Der hat den Brief diktiert und erst so gegen Schluss mit großen Buchstaben schreibe ich euch. Das ist also, was Paulus macht. Früher, obwohl er wahrscheinlich Griechisch kannte, früher hat man gerne also diktiert. Man muss auch ein paar Gründe hier beachten. Wahrscheinlich hat Paulus eine Krankheit gehabt, wo er nicht gut gesehen hat. Also seine Augen. Und ich vermute, dass da dieser Pfahl im Fleisch seine Augen waren. Brillen gab es damals in dieser Form nicht, wie wir es heute kennen. Er hat bestimmt viel gelesen. Er hat sogar seine Bibel vergessen an der Stelle. Bitte bringt mir den Mantel mit. Der Mantel, das ist die Tora, die Rolle. Der hat er irgendwo beim Predigen liegen gelassen. Aus Vergesslichkeit. Also, das war sein Problem, was wir wahrscheinlich sehen. Denn als er Jesus begegnet, ist er blind geworden. Und das ist irgendwo ein Makel so zurückgeblieben. Aber das ist dahingestellt. Auf jeden Fall, am Schluss schreibt er noch und er schreibt so wie heute. Man diktiert den Brief der Sekretärin und nachher der Chef und der schreibt es. Und so ähnlich war es auch hier. Der hat nicht alle Briefe geschrieben als solche, sondern er hat diktiert. Manchmal vielleicht wahrscheinlich auch dann haben die Leute noch ein bisschen was ergänzt oder zusammengefasst. Aber es ist schon seine Botschaft. Interessant ist Galater 1, Vers 6, da ruft Paulus entsetzt aus, also mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lässt. Mich wundert, also er ist also entsetzt und beweist, dass das irgendwo zwischen seinen Besuchen in Galatien war. Er hat gutes Beispiel gegeben, er hat die Leute motiviert, er hat ihnen die Botschaft gebracht in aller Liebe und die haben es mit Freude angenommen. Er hat in den Gemeinden dort in Schwachheit gedient. Wahrscheinlich war er dort krank. Das ist auch mit einem Grund. Denn er sagt, ich habe in aller Schwachheit gedient und er hat mich angenommen als ein Diener Gottes. Und allein an der Schwachheit habt ihr gesehen, dass Gott mit mir ist. Die Gnade Gottes war in seiner Schwachheit mächtig. Und er hat also gesehen, oder die Galater haben gesehen, Gott ist mit ihm und ja, er dient in aller Schwachheit, er hat eine Liebe, er meint es ehrlich, auch wenn er Haufen Probleme hat, und das hat er wahrscheinlich in dem Augenblick hier in dieser Gegend, als er dort war, und dann merkte, Mensch, die fahren wieder alle zurück. Das war alles wieder für die Katz, der ganze Einsatz. Und Gesetzlichkeit ist immer, was immer nach der Euphorie, nach der Begeisterung kommt. Weißt du, dann wird man dogmatisch. Es ist immer so, wenn Gott eine Erweckung schenkt und Gnade schenkt, eine Erweckung hält 3-4 Jahre an und dann kommt Organisation, dann kommt, dass man wieder ein System reinbringen will, man will den Geist Gottes kontrollieren und lenken, so dass das Gute geschieht. Besonderheiten in dem Galaterbrief, ich bin auf Seite 3, wenn ihr mitlesen wollt, das ist, dass Paulus also den Brief so dringend sieht, dass es dringend ist, dass er gibt auch sehr viel Persönliches wieder in diesem Brief. Er sagt seine Werdegeschichte. Und wir wissen sehr viel von Paulus aus dem Galaterbrief. Wer war dieser Paulus? Sein Werdegang, dass er ein Pharisäer von Pharisäern war, dass er aus dem Stamm Benjamin war, dass er zu den Füßen des Gamaliel saß, also dass es wirklich ein echter Jude war. Denn er versucht den Judaisten zu beweisen, du, ich bin ein echter Jude. Ich bin ein Jude durch und durch. Also solche Juden gibt es bei euch gar nicht. So wie ich war, gesetzlich, dem Gesetz treu. Ich liebte das Gesetz über alles in der Welt. Ich habe sogar die Gemeinde verfolgt. Deswegen, und jetzt bin ich zu Christus rüber, habe ich die Fronten gewechselt. So das versucht er rüberzubringen. Und dann versucht er als Besonderheit noch, er versucht rüberzubringen im Galaterbrief, dass er und der Jakobus und der Petrus, dass sie einverstanden sind miteinander, dass sie eins sind. Obwohl jeder ein anderes, Paulus und Petrus ein anderes Evangelium hat. Jeder predigt anders. Der eine predigt zu den Juden und der andere predigt zu den Heiden. Der andere predigt in Judäa und der andere außerhalb Judäa. Der eine predigt nicht in Judäa, also Paulus hat nicht in Judäa gepredigt, denn das war das Arbeitsgebiet und Wirkungsgebiet von Petrus. Der kam nur einmal in dem Tempel die Gabe rüberzubringen und hat sich nicht eingemischt in die Arbeit des Petrus. Sie haben miteinander eine Abmachung getroffen, du da, ich dort. So wie Lot und Abraham, dass sie eine Abmachung getroffen haben. Und es war auch von Gott so gewollt. Petrus war zu den Juden gesandt und Paulus zu den Heiden, zu den Nationen, den Völkern. Galaterbrief, der hat schon viel geistliche Revolution und Reformation ausgelöst. Ich denke nur Martin Luther. Aufgrund des Studiums vom Galaterbrief ist er zu der Erkenntnis gekommen, allein aus Gnaden. Nicht durch Gesetzeswerke, allein aus Gnaden. So, der Zweck des Briefes ist, gegen die Irrlehrer ganz massiv vorzugehen. Da kennt er keine Gnade. Er entlarvt sie, versucht sie, ihnen zu beweisen, dass sie falsch liegen. Du siehst also, der christliche Glaube ist immer eine Auseinandersetzung. eine Auseinandersetzung auch in Lehre. Ich kann nicht alles glauben, ich kann nicht alles annehmen, ich kann nicht alles akzeptieren, ich muss mich damit auseinandersetzen. Und nicht was Schönes und was vielleicht Biblisches. Und was die Judaisten hier brachten, das war alles biblisch. Das war im Alten Testament offenbart, das war in der Tora drin, also in den 5 Büchern Moses. Aber das ist überholt inzwischen durch Jesus Christus. Christus kam dazwischen. Gibt es einige schöne Worte, die immer wieder vorkommen, das Kreuz und Kreuzigen und Mitkreuzigen und dann die Gnade kommt immer wieder. So, das ist der Apostel Paulus. Das Schlüsselwort vom Galaterbrief ist Freiheit. Oh, das ist gut. Freiheit. Wer will keine Freiheit haben? Und dann beschreibt er, was Freiheit ist. Obwohl wir Freiheit haben, sind wir doch begrenzt. Und zwar durch den Geist Christi. Zur Freiheit hat Christus euch berufen und freigemacht. Steht also fest und lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft einspannen. Das Joch der Knechtschaft ist hier Judaismus. Du sagst ja, okay, heute gibt es diese Spannungen nicht mehr. Aber es gibt immer wieder so Israel-Fans, die versuchen also die Menschen wieder zurück. Wir müssen die jüdischen Feste feiern. Wir müssen die Sabbate wieder halten. Und das widerspricht hier. Der Galaterbrief widerspricht dieser ganzen den ganzen Israel-Fans und den ganzen Judaisten, die versuchen also wieder zurück ins Judentum zurückzubringen. Es ist gut, wir haben das Alte Testament, wir müssen wissen, warum wir das Alte Testament haben. Das Alte Testament ist da, um das Neue zu verstehen. Du musst wissen, die Verheißung hin auf Christus, Christus ist die Erfüllung und so. Und das andere, das war einmal. Das ist also Geschichte überholt. Und jetzt ist durch Christus was ganz Neues geworden, der neue Bund. Der alte Bund ist ersetzt worden durch den neuen Bund, obwohl auch der alte Bund nicht als solches aufgehoben ist. Wir werden nachher darauf zu sprechen kommen. So, das Buch ist sehr aktuell. Vor allem, dass man nicht den Sabbat beachten muss, denn heute gibt es zum Beispiel die Adventisten, die versuchen dann den Menschen zu sagen, wir müssen den Sabbat halten, wie gesagt, die Israel-Fans, dass sie bestimmte Feiertage einhalten wollen und sagen, wir müssen Passa feiern. Für uns ist Ostern und Auferstehung und Weihnachten, das sind für uns die Feste, die christlichen Feste. Die anderen Feste sind abgetan, haben für uns eigentlich keine Bedeutung. Wir sind nicht aus Ägypten ausgezogen, ich war nicht dabei und es betrifft uns nicht. Eigentlich das ganze Gesetz betrifft uns auch nicht. Also Jesus ist gestorben für die Juden, für uns eigentlich nicht. Aber Juden sind Repräsentanten für die Völker dieser Welt. Also wenn er für die Juden starb, starb er auch für die Menschheit, für die ganzen Menschen. Aber eigentlich, die Juden hatten Gesetz, die Heiden hatten kein Gesetz. Noch nie ein Gesetz gehabt. Die Heiden hatten Philosophien, hatten Weltanschauungen und so weiter, ihre Götter. Aber sie hatten nie ein Gesetz, so wie die Juden das hatten. Und ja, beim Studium dieses Buches wirst du darauf kommen, was Gesetz ist und was Heidentum ist, wie man da auseinandersetzen muss. So, ich bin auf Seite 5. Wir gehen ein bisschen detailliert so durch das, was Paulus hier und den Galatern schildern will. Zuerst einmal, er muss um sein Amt kämpfen. Die glauben nicht, dass er ein richtiger Apostel ist. Weißt du, da hat Jesus ja nicht gesehen, dem Fleische nach. Der ist Jesus nie begegnet. Ich mache das unter Fragezeichen bestimmt, denn es ist ja auch ein Zeitgenosse, der war vielleicht ein junger Mann, als Jesus wirkte. Er wird schon von Jesus gehört haben und so weiter. Aber er sagt, ich kenne Christus nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Für ihn ist also Christus der offenbarte Christus, was er vorher wusste, dass er von der Jungfrau Maria geboren ist. Denn er bezieht sich nirgendwo in seinen Schriften auf die Jungfrau Maria oder all das, oder Ahnenliste. Er kennt Christus nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist, was ihm nachher offenbart worden ist. Der Galaterbrief ist typisch für einen Paulusbrief und doch wieder ungewöhnlich auf der anderen Seite. Weißt du, da vermisst man die ganzen Grußformeln und die ganzen Danksagungen und meine Lieben und so weiter. Und auch am Schluss ist es ganz anders. Also da grüßt du da nicht den und den und den, obwohl er bestimmt einige Leute gekannt hat, der dort in der Gegend wirkte. Aber da fehlt auch eine Grußliste. Also der war so aufgeregt. Also als er den Brief schrieb, muss er sehr sehr rasend gewesen sein. Ja, dann ist die Frage, darf ein Kind Gottes so sein? Hier, er eifert um die Sache Gottes. Du siehst also, wenn es um Gott geht. Es geht nicht um Paulus oder irgendeine menschliche Sache oder eine Einrichtung. Es geht um den Herrn. Und wenn es um den Herrn geht, wir wissen von Jesus, der Eifer um sein Haus hat ihn gefressen. Also wir müssen uns mit theologischen Fragen auseinandersetzen. Ist wichtig, vor allem dann davon hängt das Heil ab. Wenn du wieder zurück ins Judentum gehst, das sagt der Paulus im Galaterbrief, dann verlierst du deine Erlösung. dann kreuzigst du Christus noch einmal. Oder eigentlich, du missachtest das Kreuz bedeutet dir gar nichts. So, wenn du wieder zurückgehst. Er betont dann seine apostolische Aufgabe und Dienst. Er ist von Gott gesandt, von Gott berufen, so wie die anderen Apostel auch, bloß auf eine andere Art und Weise für eine ganz andere Aufgabe. Und dann schreibt er einen merkwürdigen Satz, und alle Brüder, die bei mir sind. Also welche Brüder sind jetzt bei ihm, wir wissen es nicht genau, aber wo er eins geworden ist mit den Brüdern, auch Petrus und Jakobus und so weiter, mit diesen drei, wo ganz besonders, und die ihn unterstützen und ihn bejahen, die grüßen sie. Er beruft sich auf die Bevollmächtigung durch Christus, dann, dass er seinen Platz in der Gemeinde hat, in der Gemeindeordnung. Er ist nicht irgendjemand, der außerhalb was macht, sondern er handelt und predigt und missioniert und wirkt unter den Heiden in Übereinstimmung mit den Uraposteln, den Säulen in der Gemeinde. Wir wissen, er war ja 15 Tage bei Petrus, hat mit Petrus beredet, hat ihm die Hand geschüttelt und hat gesagt, Petrus, du gehst links und ich gehe rechts und du dienst bei den Juden und ich werde bei den Nationen dienen. Dann der Empfänger von diesem Brief sind die Gemeinden Galatien, also alte keltische Gemeinde. Die Gemeinde bestand zum größten Teil aller Wahrscheinlichkeit nach aus Heidenchristen, aber dann haben sich Juden oder judaisierende Christen, Heidenchristen sich hineingemischt und die haben versucht dann da Fuß zu fassen. Die Anschuldigungen gegen Paulus, die sie da vorbringen, die fasst er auch sogar kurz zusammen. Er sagt also, das sind Menschen, die ja, alter Geschichte anhängen, die einer überholten Geschichte dienen. Und Gott ist weitergegangen, Gott ist nicht stehen geblieben. Und dann betont er ganz besonders die Gnade. Paulus sagt, dass mit dem Tod Christi eine neue Gnadenzeit angebrochen ist, eine neue Weltzeit, Galater 1, Vers 4. Und die Herrschaft der Sünde und des Gesetzes ist beendet. Das ist so wichtig vom Galaterbrief, ist die Herrschaft der Sünde und des Gesetzes beendet. Also heute ab der Kreuzigung Jesu gibt es keine Sünde und gibt es kein Gesetz. Das ist hart, was es, und für einen jüdisch denkenden Menschen ist es ja furchtbar. Kein Gesetz und keine Sünde mehr, denn nur das Gesetz bewirkt die Sünde. Sündenerkenntnis ist ein Wegweiser auf das Fleisch des Menschen. Wir sind allzumal Sünder. Aber jetzt, durch Jesu Tod, sind wir keine Sünder mehr und wir sind nicht mehr unter das Gesetz. Das muss uns eingehen und einleuchten. Und das war damals den Menschen auch sehr schwer. Nicht nur heute. Den Menschen damals war es ja furchtbar. So. Paulus tadelt den Wankelmut der Galater. Die sind so wankelmütig. Zuerst mal Feuer und Flamme für das Evangelium. Ja, Jesus, Jesus, Jesus. Und dann neben Jesus noch etwas einführen. Und dann wird sich wieder zurückfallen lassen. Zurück zum Judentum, ja, das müssen wir auch noch tun. Es ist immer gefährlich, wenn wir noch irgendetwas zum Evangelium beifügen, egal was es ist. Und selbst, es ist auch so in den kirchlichen Kreisen, ja, die Bibel schon und den Katechismus. Die Bibel schon und das Buch Mormon. Die Bibel noch und dann den Wachturm. Und so weiter. Und so geht es permanent so. Da kommt immer was dazu. Oder, ja, die Bibel und die Tora und das Alte Testament. So, das war der gleiche Zirkus auch hier in Galatien. Und das ist dann ein anderes Evangelium. Der Apostel Paulus ist da aufgeregt und sagt, wer hat euch überredet? Und eigentlich steht das Wort nicht überredet da, sondern wer hat euch verzaubert? Das ist also fast wie etwas Dämonisches. Wer hat euch verzaubert? Wer hat euch den Kopf verdreht? Wer hat euch vernebelt oder verdunkelt und so weiter? Und der Zauber, also eigentlich Zauberei ist also Macht der Dämonie. Wer hat euch verzaubert? Dieses Überreden. Es ist nicht nur, dass man jemand überzeugt ist, nur von Argumenten. Nein, hier ist eine geistige Sache passiert. Die sind verzaubert worden. Plötzlich, ja, das klingt so schön, das ist doch einleuchtend und so weiter. Und man kann auch heute verzaubert werden durch Esoterik und durch viele andere Sachen, New Age mit Spiritismus oder mit positivem Denken. Die Bibel ist grundsätzlich positiv, aber weiß man, kann so ist es durch Einfügungen die Menschen verzaubern. Er versucht auch nicht Menschen zu überreden durch gute Argumente, sondern er sagt, das ist der Herr, das ist Gottes Wille, das ist Gottes Weg und ihr könnt jetzt euch entscheiden, geht ihr diesen Weg oder geht ihr diesen Weg nicht. Der Glaube hat nichts mit Überredung zu tun, sondern mit einer Entscheidung, der wahre Glaube. Wir stehen mit unserem Willen dafür oder dagegen. So. Dann Galater 1, Vers 11 bis Kapitel 2, Vers 21. Da geht es um sein Apostelamt. Weißt du, wenn du an einen Menschen nicht glaubst, kannst du auch von einem Menschen nichts abnehmen. Wenn du einem Arzt nicht vertraust, der Arzt kann dir die beste Medizin verschreiben, du wirst nicht gesund werden. Aber wenn du dem Arzt vertraust, dann kann er selbst dir Wasser verschreiben, du wirst durch Wasser gesund. Dann brauchst du keine Spezialmedizin. So, der Glaube, das Vertrauen. Und wenn der Arzt sagt, trinken Sie jeden Morgen ein Glas, jeden Mittag ein Glas und jeden Abend, bevor Sie ins Bett gehen, ein Glas, du wirst sogar vom Wasser geheilt. Denk an Kneipp. Und manche andere, die also nur den Leuten Wasser verschrieben haben statt Medikamente oder Wasserkuren. So, das Vertrauen an einen Menschen. Und da hängt so viel ab. Und der Teufel versucht zuerst einmal, wenn er eine Irrlehre bringen will, zuerst die Autorität eines Apostels oder Predigers oder Dieners Gottes auszuhöhlen und zu untergraben. Paulus stellt hier im Galaterbrief zuerst einmal, was er mit Gott erlebt hat, dass Gott ihm begegnet ist, ist, dass er zuerst gegen Gott gekämpft hat und wie Gott ihn überwunden hat, diese Damaskusstunde. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung, wiederholt dreimal in der Apostelgeschichte oder so, viermal eigentlich wiederholt er, wie Gott ihn errettet hat und wie Gott ihm begegnet ist und er hat es nicht gesucht und dann, wie Ananias ihn berufen hat, du bist mir ein auserwähltes Werkzeug. Seine Berufung ist eine spezielle Berufung gewesen. Er soll das Evangelium verkündigen als eine Offenbarung Jesu, nicht mehr nach dem Fleisch, Tradition und so weiter. Er war ein Rabbiner. Wenn wir nachher zum Korintherbrief kommen, wir finden so viele rabbinische Antworten. Er redet wie ein Rabbiner. Hier redet er wie ein Prediger, Bote Gottes, der entschieden radikal ist und sagt, das Heil in Christus ist einzigartig und dafür gibt es keinen Ersatz. Keine andere Lösung. Es gibt eigentlich baut es auf, es gibt in keinem anderen Namen Heil und es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können, außer der Name Jesus. Das ist, was er hier eigentlich so predigt. Und bekennt seinen früheren Lebenswandel, was er alles so getan hat. Ich verfolgte, sagte die Gemeinde, ich habe sie zerstört und so weiter. Was hochinteressant ist, was mir beim Studium hier von diesem Material auch groß geworden ist, die Bekehrung und die Berufung des Apostel Paulus ist das Muster für die zukünftige Bekehrung und Errettung Israels. Hartnäckig, stur, gegen Jesus eingestellt, bis geht nicht mehr. Und dann plötzlich durch die Offenbarung des Herrn wird Paulus bekehrt und so wird eines Tages auch Israel bekehrt, wenn er sich auf dem Ölberg stellt, der Herr Jesus, und den Juden seine Wundenmale zeigt, werden sie plötzlich überwältigt. Herr, wer bist du? Wer bist du? Ich bin Christus, den du verfolgst. Also die Bekehrung des Paulus ist in Kleinformat ein Sinnbild für die Bekehrung Israels, was kommt. Israel ist nicht bekehrt. Die sind sogar schlimmer wie die Heiden. Und antigöttlich und antichristlich, bis es geht nicht mehr. Aber, und das war Paulus auch, der war auch ein Antichrist, der hat gegen Christus gekämpft, wie ein Wüterich. Er wütete mit Schnauben und Drohen und Morden gegen die Gemeinde Christi. Und dann, der Herr hat ihn überwältigt. Der Jude bekehrt sich nicht durch die Predigt des, und durch die Predigten der Prediger und Pastoren, sondern der Jude bekehrt sich nur durch die Offenbarung Jesu Christi. Wie viel Zeugnis hat wohl der Paulus gehört? Und das letzte Zeugnis, das letzte große Zeugnis war das Zeugnis von Stephanus bei der Steinigung. Er hat genau gewusst alles, aber nein, mit dem Jesus wollen wir nichts zu tun haben. Das ist ein Ketzer und aus. Aber dann hat Gott ihn überwältigt. Das ist also ein Bild für die Bekehrung der Juden, ganz besonders Juden aus der Diaspora. Und das passiert auch überall auf der Welt. Der Herr bekehrt die Leute plötzlich, gerade Juden. Er bekehrt so aus dem heiteren Himmel, plötzlich kommen sie zum Glauben, dir nichts, mir nichts. Weil der Herr ihnen begegnet, durch einen Traum, durch ein Gesicht, durch irgendeine andere Erkenntnis, aber nicht durch Menschen. Das, am wenigsten durch Menschen. Der Herr bringt sie zurück und holt sie ab, wo sie sind. So, Paulus versucht deutlich zu machen, dass er aufgrund der Offenbarung Christi gläubig ist und dass er das, was er verkündigt, auf die Apostel gründet, die Jesus gekannt haben und ihn bestätigt haben. Denkt ganz besonders hier die Sache mit Kephas, als er dort 15 Tage war. Petrus war der erste Zeuge, deshalb ist Paulus auch dorthin gegangen. Der wollte genau wissen, ist es so, darf ich so predigen? Die haben brüderlich sich abgesprochen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wenn man im Reich Gottes arbeitet, dass man sich brüderlich mit anderen abspricht, auch wenn man nicht auf der gleichen Linie ist. auch mal, wenn man nicht mit allem einverstanden ist. Das ist ein Bild, wie arbeitet man im Reich Gottes. Und jeder Mensch ist ein Dickkopf. Petrus war ein Dickkopf oder Weichei, ist egal, was er war, aber er war etwas und so weiter. Und die haben sich miteinander abgesprochen. Und sie haben dann gesagt, gut, du machst in diese Richtung und ich mache in die Richtung. Also er war für, auf Seite 8. So, Petrus und so weiter war der erste apostolische Zeuge der Auferstehung. Jakobus gehörte nicht zu diesem Zwölferkreis. Weil wenn wir von Jakobus in der Bibel lesen, Jakobus war ein Bruder Jesu, leiblicher Bruder Jesu, und er kam später zum Glauben. Jakobus glaubte nicht an Jesus, solange Jesus hier auf dieser Erde wirkte. Also solange er lebte. Denn es heißt in der Bibel, und seine Brüder glaubten nicht an ihn. Nur die Mutter Maria, die glaubte und folgte Jesus nach. Aber seine Brüder wollten nichts mit ihm zu tun haben. Sie haben gesagt, Jesus ist verrückt und mach mal nicht mit. Er ist überspannt. Also, aber als dann Jesus auferstand, dann wurde auch dem Jakobus klar, das war mein Bruder, war der Messias, war der von Gott Gesandte. Und er wurde gläubig und er wurde dann später sogar der Leiter der Jerusalemer Gemeinde. Er war traditionell, er war ein bisschen anders wie Petrus. Petrus war ein bisschen breiter oder ging ein bisschen mehr in die Weite, aber Jakobus war so Schmalspur. Christ passte gut in die judenchristliche Gemeinde. Und die judenchristliche Gemeinde dort in Jerusalem, die konnte er gut leiten. Er wurde nachher ermordet durch ein Attentat, kurz bevor Jerusalem fiel. Aber er war der offizielle Leiter. Wir könnten jetzt sagen, das war Vetteleswirtschaft. Und es war im gewissen Sinne Vetteleswirtschaft. Jesus, der ältere Bruder, und dann kommt der Jakobus, der macht dann weiter das Geschäft. Aber Gott hat es bestätigt. Also Gott bestätigt manchmal merkwürdige Sachen, die eigentlich nicht sein dürften, aber die sind da. Okay. Bei dem Treffen mit Petrus und Jakobus musste Paulus über die Heidenmission sie informieren und berichtet und erzählt und so weiter und hat ihren Segen eingeholt. Es ist so wichtig, dass er nicht etwas Eigenes tut, sondern im Segen der Urgemeinde wirkt. Auf dem Boden der Urgemeinde, auch wenn er ein bisschen anders ist. Und dann wurden sie ausgeschickt. Dann war er zuerst noch in der Vorbereitungsphase. Du siehst also, Paulus ist nicht gleich in die Mission gegangen. Zuerst ging er in die Wüste Arabien. Wo das genau ist, die Wüste Arabiens, lassen wir mal dahingestellt. Das könnte der Berg Gottes sein, Sinai, die Halbinsel, der Horeb. Oder das könnte auch Qumran gewesen sein. Liegt auch in der Wüste, denn in der Wüste begann das Reich Gottes irgendwo. Johannes der Täufer taufte am Jordan. Das Volk Gottes kam aus der Wüste. Wie auch immer, also in der Wüste war er. 3 Jahre lang, das berichtete auch deutlich. Und dort hat er die Offenbarung von Gott bekommen. Eigentlich will er sagen, du, das, was ich habe, das habe ich nicht von mir. Das hat Gott mir bestätigt durch Gebet und Fasten und in Offenbarungen. Er schreibt zum Beispiel im Korintherbrief über das Abendmahl. Ich habe es vom Herrn empfangen. Das vom Herrn nicht bekommen. Die Christen feiern schon jahrzehntelang Abendmahl, ohne den Apostel Paulus. Aber für ihn wurde es klar, das ist biblisch, das hat Jesus eingesetzt. Er hat die Bestätigung des Geistes bekommen. Und eigentlich geht es auch in unserem Leben so, alles was wir glauben, wir brauchen eine Bestätigung Gottes. Ist Zehnten geben biblisch oder nicht? Eigentlich nicht. Oder vielleicht ist im Judentum Zehnten geben, so Leviten sollen davon leben. Aber Gott bestätigt, das ist gut so. Oder jetzt, wie hier, das Abendmahl, hat es Christus eingesetzt oder nicht und so weiter. Ist es biblisch, ist es nötig, ist es heilsnötig, notwendig oder die Taufe. All diese kleinen Details muss uns Gott offenbaren. Wenn ich nur einfach drauf taufe, du musst jetzt getauft werden, ist nicht biblisch. Es muss uns der Geist das Zeugnis geben, aufgrund des Zeugnisses des Heiligen Geistes. Was wir tun in neuem Leben, also im christlichen Leben, ist alles vom Geist gewirkt, vom Geist geführt, vom Geist bestätigt. Und Paulus hat hier in der Wüste Arabiens, du musst denken, der hat schon Theologie studiert, der wusste, der kannte die Bibel. Das Alte Testament, die Schrift kannte er aus dem FF. Der konnte alle ganzen Kapitel da auswendig aufsagen. Aber er hat von Gott für alles eine Bestätigung gebraucht. Und wir brauchen auch für alles eine Bestätigung. Und zwar nicht nur von Gott, sondern hier, er geht nach Jerusalem und will auch von den Aposteln die Bestätigung haben. Brüder, ist es richtig, wenn ich so predige? Was denkt ihr darüber? Seid ihr einverstanden? Was haltet ihr davon? Also, obwohl er sagt, ihr habt mich nicht mit Fleisch und Blut besprochen, denn die Inspiration hat er von Gott gehabt. Aber die Bestätigung hat er dann von Brüdern gehabt. Ist es richtig? Ist es nicht richtig? So, dann haben sie sich aufgeteilt, die haben sich die Welt aufgeteilt. Petrus, du bist bei den Juden und ich gehe in die Welt draußen Und dann gab es nochmals einen Knatsch in Antiochien. Da kamen die Brüder ein bisschen aneinander. Das ist auch wieder, wir sehen, wie menschlich die Bibel ist und wie menschlich die Reichsgottesarbeiter sind und wie menschlich die Gemeinde Jesu ist. Und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Aber sie haben sich gestritten. Und dann hat der Bruder den Paulus verlassen, ging seinen Weg und Paulus ging seinen Weg. Ist es richtig jetzt, wenn man sich streitet oder nicht? Manchmal sind Spaltungen sehr nützlich. Denn, weißt du, der arbeitet in der Richtung und der arbeitet in der anderen Richtung. Und also die einen erreichen die Leute und die anderen erreichen jene Leute. Also das ist gar nicht mal so verkehrt. Spaltungen müssen sein, dass auch die Wahrheit rauskommt. Also lassen wir mal das dahin. Er wirkt also anders als Petrus. Er geht also von Arabien nach Damaskus wieder zurück und dann fängt er an, dort zu arbeiten. Durch die Anerkennung der Apostel macht er dann weiter. Inzwischen sind 14 Jahre vergangen. Du musst überlegen, dass du so lange hat er gewartet, bis er dient. 14 Jahre, nicht nur 3 Jahre Bibelschule, sondern 14 Jahre. Dann dieser komische Zwischenfall in Antiochien, Seite 9. So, und die teilen sich dann die Welt auf, die Brüder. Und dieser Beschluss war so eindeutig, Paulus geht außerhalb Israel und das begründen sie theologisch. Das ist so wichtig, dass das theologisch auch begründet wird. Also der eine geht in die Richtung, Israel muss zuerst erreicht werden, das Wort Gottes muss den Juden zuerst gepredigt werden. Und nachdem es den Juden gepredigt worden ist, geht das Wort Gottes von Jerusalem aus auch zu den Nationen und Heiden. Auf dem Apostelkonzil, dann haben sie dort berichtet, Apostelgeschichte 15, kannst nachlesen, was dort alles so gelaufen ist. Und dann bekräftigen sie einander und sagen, so ab jetzt läuft Juden- und Heidenmission nebeneinander. Nicht miteinander, sondern nebeneinander. Das ist also, du gehst die Richtung und du gehst die Richtung und beides ist gleichwertig. Die Judenmission ist gleichwertig und die Heidenmission ist, sie sind miteinander gleichwertig. Das ist nicht eines schlechter und das andere besser. Beides hat eine Existenzberechtigung. Die Judenmission fällt im Zuständigkeitsbereich dem Jakobus, Kephas und Johannes zu. Die machen diese Arbeit. Die Heidenmission ist Paulus und Barnabas anvertraut und hier sind 2 verschiedene Wirkungsbereiche und das ist also ein rabbinischer Kompromiss ist da gemacht worden. Also der einen da und der anderen dort. Der Begriff Angesehene, wahrscheinlich schon zu der Zeit, als die dort trafen, das waren nur noch ein paar Apostel da, die anderen waren zerstreut oder tot oder woanders hingegangen. Auch durch die Verfolgung, die Paulus verursacht hat, da sind auch viele mit betroffen worden. Paulus hat ganz bewusst nicht in Judäa gepredigt. Es steht nirgendwo geschrieben, dass er in Judäa gepredigt hätte, denn dort hätten die Leute ihn nicht angenommen. Dann hat er Dreck am Stecken gehabt, hat die Gemeinde verfolgt und so weiter. Und es wäre komisch gewesen, wenn plötzlich der Pastor, der Apostel kommt und predigt und hat Hunderte oder Tausende vielleicht ins Gefängnis gebracht. Und so hat er gesagt, ich werde in Judäa nicht predigen. Und ihr braucht euch keine Angst haben, ich werde hier nichts tun, das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich. Ich werde außerhalb Judäa predigen. Also du siehst also, dass Paulus deshalb schon gar nicht in Judäa aufgetreten ist. Aus diesem Grund, moralischen Grund wahrscheinlich, der hat nur einen einzigen Mann beschnitten, einen Heidenchristen, obwohl er gegen die Beschneidung war, hat er doch den Titus beschnitten. Also ist es erstaunlich, den Titus hat er als den einzigen Heidenchristen beschnitten. Warum? Weil dieser in Judäa wirken wollte. Und auch vielleicht, wenn er im Judäa Zeugnis gibt, da kann doch nicht in der Gemeinde aufstehen und es nicht beschnitten. Das ist doch kein richtiger Jude. Oder zumindest nicht dem Judentum nahe. Das war eine rein praktische Konsequenz. Nicht, dass er jetzt die Beschneidung akzeptiert hatte. Denn die Judenchristen in Judäa haben Beschneidung nach wie vor gehabt. Das war für sie normal. Das waren die judenchristliche Gemeinde, oder messianische Gemeinde in Judäa, die war beschnitten. Die waren also typisch jüdisch, die haben ihre Feiertage gehalten, das waren ihre Wurzeln, die kamen auch daher, aber draußen im Heidentum, die Heiden brauchten das nicht. Und das ist so eine Auseinandersetzung, die Paulus hier im Galaterbrief aufarbeitet. Die beiden Brüder, also Petrus und dem Paulus, war jeweils ein Evangelium anvertraut, eine Seite des Evangeliums, würde ich vielleicht sagen. Nicht, es gibt kein neues Evangelium, ein anderes Evangelium, aber eine bestimmte Seite des Evangeliums. Als dann dieser Apostelkonzil stattfand, Und die sich vereinbart haben, Petrus, du da und ich dort, Paulus, dann haben sie eine Vereinbarung gemacht. Und es ist hochinteressant, diese Vereinbarung. Dann haben sie gesagt, wir legen den Heiden keine unnötigen Lasten auf. Und Paulus mahnt dann im Galater 2, Vers 10, nicht der Armen zu vergessen. Ganz arg wichtig, nicht der Armen zu vergessen. Und das ist zwar keine geistliche Verpflichtung jetzt, aber es war die Voraussetzung für die Heidenmission. Und bitte der Armen nicht vergessen. Der Armen in Jerusalem war hier ganz besonders gedacht. Denn die haben ihr ja so viel Opfer gebracht für das Evangelium. Man musste eigentlich, die Juden zahlten immer, auch als Juden, Christen, zahlten sie Tempelsteuer mit. Jesus hat sogar auch noch Tempelsteuer bezahlt. Wie wisst ja, Fisch da fangen mit dem Angelhaken, Petrus, du bezahlst für dich und mich die Kirchensteuer. Also die waren drin in der Tradition verwurzelt, denn Gottes Verheißungen und Gottes Gebote gelten nur für Israel und nur für das Land und nicht außerhalb des Landes. Gott ist herrlich in den Grenzen Israels, also Gott Jehova, nicht für außerhalb. Also der Gott Jehova oder Jahwe hat außerhalb von Israel nichts zu sagen, mal theoretisch. Also dort gilt auch sein Gesetz nicht. Und deshalb haben die Heiden kein Gesetz. Sein Gesetz gilt nur in Israel, sollte in Israel gelten, hat auch nicht zu Juden, in der Zeit, als die Juden an der Macht waren, auch nicht gegolten. Und die haben das nicht beachtet, die Sabbate nicht beachtet, etc. und so weiter. Deshalb kamen sie auch in die babylonische Gefangenschaft. So, sie haben sich dann geeinigt, der eine dort und der andere da. Dieses Opfer oder diese Gabe für den Armen, ist es wichtig, dass man das aufbringt, denn die haben für das Evangelium verzichtet. Die Gläubigen in Judäa haben verzichtet, lasst die Heiden, wir legen den Heiden jetzt keine Lasten auf, wir wollen sie auch nicht zu uns bekehren, aber die sollen sich nicht freikaufen. Das ist auch kein Freikauf. Manche legen das als Freikauf auf, die kaufen sich frei, die geben dann den Armen eine Spende und dann sind sie frei. Das war auch kein Freikauf. Aber er soll nicht heißen, dass die Heidenchristen die Juden bestohlen haben. Die haben ihr Obolus abgegeben, der Gemeinde in Jerusalem, den Christen, den Urchristen in Judäa, die so viel Opfer für das Evangelium gebracht haben, die das Fundament gelegt haben. Und für die als Dankeschön, und das wurde nicht Dauereinrichtung, dass sie ständig den Juden dann nach Jerusalem Opfer schicken, das wäre fantastisch, die würden ja Millionäre werden. Das möchten sie gerne vielleicht immer wieder. Ich denke nur an Holocaust. Die wollen immer wieder dass die Deutschen zahlen, was sie den armen Juden angetan haben und so ähnlich. Die hätten gerne diese Spende angenommen. Aber der Beschluss des Heiligen Geistes und der Apostel war, ihr solltet nicht euch was schenken lassen und ihr solltet sie nicht berauben. Also schickt den Armen in Jerusalem eine Spende. Und Paulus sagt, die Sache ist abgeschlossen in seinen Briefen, wenn du weiterliest, Korintherbrief auch, so die Spende ist jetzt abgeschlossen und ich bringe das Geld den Geschwistern in Judäa. Also für die Heidenmission, weil er unter die Heiden wirken wollte und durfte und konnte und die nichts dagegen hatten, dann nachher die großen Aposteln, als Dankeschön sozusagen, dass damit einverstanden sind. Und die waren zufrieden. Verstehst du, fürs Geld tanzt auch der Teufel. Und denkt an die Armen. Klingt hart, aber das war so ähnlich die Geschichte. Und das ist keine Verpflichtung für uns jetzt aus den Nationen, als eine Dauersteuereinrichtung, dass wir immer dorthin was schicken. Nein, diese Kollekte wurde abgeschlossen. Diese Kollekte kannst du in 1. Korinther 16, Vers 1 und 3 nachlesen. Die findet einen Abschluss und ein schöner Abschluss. Und es muss schon ein ganz großer Batzen Geld gewesen sein. Denn er hat in alle Gemeinden, wo Paulus gewirkt hat, in alle Gemeinden hat er dieses Opfer aufgenommen. Also das war, und er schreibt auch, dass er das gründlich gemacht hat. Also das nicht oberflächlich, er hat es wirklich ernst gemacht. Paulus hat auch eine Schuld gehabt, denn er hat die Gemeinde zerstört. Er hat die Gemeinde in Armut gestürzt, er hat die Häuser und so weiter. Ja, er hat so viel Schaden angerichtet, das ist ein Stück der Wiedergutmachung. Das gilt uns jetzt hier nicht, wir haben ja nichts verbrochen. Aber für Paulus war das sehr wichtig. Und dann die Übergabe. Und er sieht, dass das alles im Einklang ist. Wer jetzt die Armen genau sind, die Armen, also ich denke, es sind in erster Linie die Jünger Jesu, die Gemeinde, die Gläubigen, die noch in Judäa verblieben sind und so weiter. Und das ist so eine wichtige Botschaft gewesen, dass sie der Armen nicht vergessen. Beschloss auf dem Apostelkonzil und das wurde durchgesetzt und durchgeführt. Alles andere wurde gar nicht durchgeführt. Also lesen wir auch gar nicht, dass Paulus das immer betont hat. Aber überall, wo er hinkam, war die Armensteuer oder die Armengabe für die Armen. Und auch heute eigentlich, wenn du was Gutes tun willst, du darfst Almosen geben, das ist keine Sünde. Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Ist also eine gute Sache. Aber wir können dafür nichts mehr kaufen. Aber da war eine Berechtigung da. Sein Amt, Galater 2, Vers 11, sein Amt verteidigt er noch. Und dass der Apostel ist, von Gott bestätigt. Und dann kommt zu einem Knatsch, dass Petrus heuchelt. Als dann die von Jakobus kamen, zuerst hat er Petrus hat keine Hemmung gehabt. Petrus ist von Gott geführt worden, ein weites Herz zu haben. Ich denke an das Bild von Cornelius, das, was er da hatte in Joppe, wo dieses Tuch darunter geht, nimm und iss und schlachte. Und was sich gereinigt hat, nenne ich gemein. Petrus hatte die Freiheit, aber er wollte den Brüdern aus Judäa kein Anstoß sein. Und das, er meint es eigentlich ehrlich, aber es war eine Heuchelei. Weißt du, manchmal auch in unserem Leben, wir meinen manches ehrlich und denken, das ist notwendig, das ist gut, ich möchte dem Bruder keinen Anstoß geben, aber es ist Heuchelei. Und als dann die aus dem Jakobuskreis kamen und immer mehr kamen, hat er plötzlich schlechtes Gewissen gehabt. Was? Und du isst es mit den Heidenchristen? Es waren auch Brüder. Aber das Essen, du siehst, im Judentum war damals Essen etwas Bedeutungsvolles, war Gemeinschaft, ein Bild für Gemeinschaft. Ja, und du darfst es gar nicht, Petrus, und du machst es als großer Apostel. Du bist ein Verräter unserer Nation. Du isst mit den Heidenchristen. Auch die Heidenchristen hatten ein Problem mit dem Essen. Weißt du, im Korintherbrief lesen wir, darf ich jedes Fleisch essen, was ich in einem Kaufladen kaufe? Ist das nicht vielleicht so den Göttern geopfert? Denn früher hat man Göttern geopfert und das Fleisch, das dann geschlachtet worden ist, das hat man dann auf dem freien Markt verkauft, so wie bei uns Freibank früher war und so weiter verkauft und so weiter. Und ist das Fleisch koscher für uns? Auch die Heiden hatten Probleme mit dem Fleischessen. So, wir haben andere Abhandlungen und so weiter. Und die Juden hatten natürlich die Schwierigkeit, dass das Fleisch nicht im gleichen Kochtopf gekocht wurde, wo Milch und Fleisch gekocht wird. Denn im Gesetz ist es ja verboten gewesen, dass du Fleisch aus dem gleichen Topf isst, wo Milch gekocht worden ist oder und so weiter. Weil du sollst nicht das Kalb oder das Rind oder was weiß ich essen, wo Muttermilch ist. Also du sollst das Leben nicht aufessen. Milch gehört ja zum Leben für das Tier. Also Milch und Fleisch dürfen nicht in einem Topf gekocht werden. Und wer weiß, was wurde da mal gekocht werden. Deshalb, wenn der Jude verreiste, hat er immerhin seinen Kochtopf und sein Kochgeschirr mitgenommen, damit, wenn er irgendwo unterwegs ist im Gasthaus, dass er nicht aus Kochtöpfe essen will, wo Milch und Fleisch zusammen oder nacheinander gekocht worden, selbst das nacheinander kochen. Aber wir haben ja diese Speisegesetze nicht mehr. Die Bibel sagt, was zum Mund eingeht, verunreinigt den Menschen nicht mehr, sondern was zum Mund rauskommt. Wir haben ein ganz anderes Gesetz jetzt. So, das Fleisch des Ziegenbocks in Milch seiner Mutter und so weiter, 2. Mose 23, was da drin verboten ist, diese ganzen Reinigungsgesetze, Reinheitsgesetze und so weiter, vom Sauberwaschen der Gegenstände, Waschen des Körpers etc. Es gab einen Konflikt und diese Konflikte wird es immer wieder geben, dass manche Leute schwaches Gewissen haben. Und was macht man, wenn Leute schwaches Gewissen haben? Es ist interessant, wie verhält man sich als Christ? Und ich denke, Petrus hat nichts Falsches gedacht und gemacht. Letztendlich, er wollte die schwachen Juden, Christen ja nicht vor Kopf stoßen. Und Paulus sagt einmal selber sogar an einer anderen Stelle, wenn ich wüsste, dass dem ein Problem ist, wenn ich da Wein trinke oder Götzenfleisch esse, würde ich kein Fleisch essen und würde kein Wein trinken. Wegen der schwachen Willen. Aber nicht, weil ich das nicht darf, sondern ich möchte dem keinen Anstoß geben. So, aber hier ist es interessant, dass er dann den Bruder Petrus rügt. Petrus, wie kannst du wieder die Gemeinde zurückzuführen, zum Alten Testament? Er war ja in einer Gemeinde, wo Heidenchristen waren. So, am Anfang war der Glaube eine richtige Gratwanderung. Du musst lernen, da den richtigen Weg zu finden. Und du musst auch als ein Christ, wenn du dich bekehrst, du musst lernen, so irgendwo deinen Weg zu finden. Den richtigen Weg. Dann geht's weiter, Kapitel 2, Vers 15. Paulus begründet nun theologisch, warum die Tischgemeinschaft von Juden, Heiden, Christen rechtens ist und so weiter. Es ist ein Ausdruck der Gemeinschaft, dass man solidarisch ist, dass sogar Jesus mit den Pharisäern gegessen hat und Sündern und so weiter. Und es hat ihm nichts ausgemacht. Wenn der wüsste, was das für eine Frau ist, der ihm die Füße salbt und so weiter. Wenn der das wüsste, und Jesus hat ja keine Hemmung gehabt, schon Jesus legt den Grundstein für die christliche Freiheit. Und im Galaterbrief geht es ausschließlich um Freiheit. Und wenn aus Liebe so ein zweideutiges Verhalten wie beim Petrus passiert, naja, sollen wir den Petrus steinigen jetzt? Entlassen? Was sollen wir jetzt mit Petrus machen? Und ich wies ihn ernsthaft zurecht. Petrus, das mach mal. Wir sind ja doch, weißt du, wenn ich in Judäa gewesen wäre, und wenn du in Judäa bist, ist es in Ordnung. Aber du bist jetzt im Ausland hier. Das war in Antiochien. Das war nicht mehr im gelobten Land. Da musst du dich an dieses Gesetz nicht halten. Du musst ja den Hintergrund verstehen. Der war ja nicht mehr im gelobten Land. Wenn er in Kanaan gewesen wäre, in Israel gewesen wäre, in Palästina also sozusagen, dann wäre es verständlich. Dann darfst du mit den Heidenchristen gar nicht zusammen essen. Aber hier, du bist Gast und du musst wissen, wie man sich als Gast benimmt. Und in der Bibel heißt es, was dir auf dem Tisch vorgesetzt wird, guten Appetit. Da musst du nicht viel fragen. Und das war, also das Spannungsfeld ist, weißt du, diese Auslegung, du bist nicht im gelobten Land jetzt. Du bist nicht daheim. Daheim kannst du es machen, aber nicht hier. Und das, darum war das eine Heuchelei und darum war das falsch und verwerflich. Und so weiter. Paulus hätte das machen dürfen, das wäre kein Problem. Sein Auftrag war diese Heidenmission. Aber in Israel, wenn er im Land Kanaan gewesen wäre, hätte er nur mit den Juden essen dürfen. Also in diesem Spannungsfeld zu wissen, wo was getan werden darf und kann. Er unterstreicht die Grenzen des Gesetzes. Paulus verwirft nicht ganz das Gesetz, aber er unterstreicht, was die Grenzen sind und wie weit man gehen darf. Dann ist ein Thema, was ich hier im Galaterbrief behandle und versuche zu behandeln, das ist Rechtfertigung. Was ist die Rechtfertigung? Dass Gott uns gerecht erklärt, dass er uns ohne Schuld spricht, wir sind sündlos. Weißt du, nicht was wir bei den Menschen sind, hier in dieser Welt, sondern was sind wir bei Gott? Bei Gott sind wir unschuldig. Bei Gott sind wir gerecht. Bei Gott sind wir Heilige. Deshalb diese Gerechtsprechung bei Gott, Gerechtmachung nach Römer Kapitel 3 und so weiter. Wir sind also Gerechtgemachte. Unser Leib ist noch nicht erlöst. Unser Leib ist noch in der Welt. Deshalb sagt Jesus im großen Gebet, dem hohen priesterlichen Gebet, Vater, ich bitte dich, nimm sie nicht weg, sondern erhalte sie in der Welt. Sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist ein großer Unterschied. Wir leben in zwei Welten eigentlich und das ist unser Spannungsfeld. Wir sind freigekauft und wir müssen die Rechtfertigung so richtig verstehen. Wir sind bei Gott gerechtfertigt. Da gibt es gar nichts mehr hinzuzufügen, auch nichts mehr wegzunehmen. Kann dir auch nichts mehr weggenommen werden. Christus hat uns alles gegeben. Er hat uns beschenkt mit seinen Gütern. Wir gehen weiter. Auf Seite 14, lieber Gotthard. Dann geht es um die Werke des Gesetzes und die Rückkehr zum Gesetz. In Galater 2, Vers 19 sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist eine ganz schwerwiegende Aussage, ich bin mit Christus gekreuzigt. Bei der Taufe werden wir mit Christus begraben und stehen mit Christus auf und ich bin mit Christus gekreuzigt. Und du musst wissen, warum wurde Jesus gekreuzigt? Er wurde wegen Gotteslästerung gekreuzigt. Der hat Gott gelästert. Und so weiter. Und ich bin mit Christus gekreuzigt, ans Kreuz geschlagen. Und dadurch, ist ein Fluch geworden. Und verflucht ist jeder, der am Holz hängt, heißt es so. Und der hat diesen Tod verdient als Gotteslästerer. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Versteh, was das alles heißt. Lies es und studier es durch. Und jetzt bin ich durch Christus und mit dem ich identifiziere mich mit Jesus, bin dann ein neuer Mensch. Das Alte ist abgefallen. Ich bin nicht mehr der Alte, der ich war. Ich bin jetzt eine neue Schöpfung. Das ist also, was er zum Ausdruck bringt. Dann Kapitel 3, Vers 1. Oh, ihr unverständigen Galater. Weißt du, das ist so ein Ausruf. Oh, ihr unverständigen Galater, ihr doofen Galater, ihr dummen Galater. Also das ist schon, der Rede ist zwar sehr gentlemäßig und sehr schön, aber letztendlich sagt er, also, was seid ihr denn? Wer hat euch bezaubert? Wer hat euch den Kopf verdreht? Wer hat euch einen anderen Christus gemalt und so weiter? Und dann stellt ihr vier Fragen ihnen und gibt auch selbst gleich die Antwort, dass sie ohne Einsicht sind, unverständlich sind, dass sie keine Einsicht haben. Und dann erzählt und sagt ihnen Christus, hat alles auch vollbracht. Und wie habt ihr, und die Frage ist, wie habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Habt ihr den Heiligen Geist bekommen durch Gesetzeswerke oder aus Gnaden? Und das ist die große Frage, auch in unserem christlichen Leben. Wie hast du den Heiligen Geist bekommen? Hast du den Heiligen Geist bekommen, weil du viel gebetet hast? Oder großartig geglaubt hast? Oder was Großartiges vollbracht hast? Nein, du hast den Heiligen Geist allein aus Gnaden bekommen. Und das ist der Schlüssel. Wie hast du den Heiligen Geist bekommen? Denn der Geist Gottes gibt uns das Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Ihr habt doch nicht den Heiligen Geist empfangen durch eure Leistungen oder durch Einhaltung von bestimmten Feiertagen oder Tage oder was auch immer ist, oder durch Rituale. Nein, ihr habt den Heiligen Geist bekommen, indem Gott euch sich erbarmt hat. Und dann sagt ihr, ihr habt so viel erfahren. Soll das alles umsonst sein? Weißt du, wenn du schon länger mit Jesus bist und dann kommt jemand und verdreht dir den Kopf, verzaubert dich und du schmeißt alles hin und sagst, ich werde jetzt Jude, ich werde katholisch oder was weiß ich wieder, werde wieder Moslem oder gehe wieder zurück, da wo ich herkomme. Und es ist gefährlich, du musst aufpassen. Gib mir ein Kind bis 5 Jahren und das gehört mir, sagen die Tyrannen, Katholiken und sonst was. Weißt du, du musst aufpassen, was du als Kind gelernt hast. Es kommt irgendwo im Alter wieder mal irgendwo zurück. Und das ist sehr gefährlich, dass der alte Mensch wieder zurückkommt. Das Haus ist gekehrt, ist sauber, ist alles geputzt. Und dann kommen die 7 Dämonen, die schlimmer sind als er selber. Und dann versucht er, das Haus zu stürzen und einzubrechen. Also soll das alles umsonst sein? Der ganze Glaube, das ganze Beten, die Taufe und die ganze Hingabe an Gott, soll das alles umsonst sein? Habt ihr so viel umsonst von den Wirkungen Gottes bekommen? Alles soll das vergeblich sein. Und dann stellt er die nächste Frage noch. Der euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten unter euch und so weiter. Und jetzt wollt ihr das alles hinschmeißen. Der hat so viel Gutes an euch getan. Heilung vielleicht erlebt, Befreiung erlebt, Segnung erlebt, in welcher Form auch immer. Soll das alles umsonst sein? Dieses dahin abgeben, abfallen, ist sehr gefährlich. Gerade wenn so ein paar Leute kommen, da muss nur einer beredet sein. Das gleiche Problem hatten die auch Leute auch in Korinth. Da kam Apollos und so weiter. Und der war ein Theologe, der war gelehrt und hat die Leute sehr überzeugen können. Und ja, was der Bruder sagt, muss stimmen. So, diese Fremdmissionare, das könnt ihr nachlesen, was das wohl gewesen sind. Müsst eure eigene Meinung bilden. Ich möchte euch das Material geben und ihr müsst selber lesen. Ihr müsst selber denken. Ihr müsst selber das zergehen lassen und bearbeiten. Paulus versucht diese ganzen Zeremonien und Kult und Rituale und so weiter erklären, dass diese Fremdmissionare falsch liegen. Die sind außerhalb des Christentums. Es gibt kein Heil mehr durch Israel. Israel hat keine Heilsfunktion mehr. Mit Jesus ist das Heil erfüllt worden. Gott sandte seinen Sohn und auf das alle, die jetzt an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Also Israel hat keine Heilsfunktion mehr. Vergiss es. Und das versucht er zu erklären. Er sagt also, braucht nicht. Egal, ob es begeistert seid oder nicht begeistert sein, das hat keine Wirkung mehr. Gesetz wird euch nicht in den Himmel bringen. Was euch jetzt in den Himmel bringt, ist nur Jesus Christus. Er setzt sich mit Gesetz und Gnade auseinander, verkündigt den Philippern, was Gnade ist, und dann versucht er mit Abraham zu beschreiben, Seite 16, versucht über Abraham zu beschreiben, dass die Segenslinie über Abraham geht und nicht über Jakob. Über Abraham geht die Segenslinie und dass die wahren, sehr rhetorisch versucht er das zu argumentieren, formuliert die Söhne Abrahams, wer sind die Söhne Abrahams? Und Abraham hat mehr Kinder als nur Isaac gehabt. Was sind die Kinder? Und dann vergleicht er, und das ist also sehr interessant, nimmt die Hagar und die Sarah und stellt die zwei Frauen nebeneinander. Und ihr Juden, ihr seid Kinder der Sklaven. Hagar-Kinder, obwohl die eigentlich sagen, wir sind Sarahs Kinder, wir sind geistliche Kinder. Aber dann sagt er, nein, ihr seid Kinder des Gesetzes. Hagar kommt von Sinai und so weiter, Werke des Gesetzes. Ihr seid, wenn ihr da wieder zurück wollt, seid ihr wieder Sklaven, seid ihr nicht mehr frei. Und Christus hat uns zur Freiheit berufen. Wir sind losgekauft, wir sind Kinder des Abrahams und wir sind Kinder der Verheißung oder haben den Geist der Verheißung empfangen. Es ist interessant zu wissen, auch damals, wie diese ganze Erbfolge lief oder läuft. Du musst nicht unbedingt das Kind vom Vater sowieso sein. Früher im römischen Recht war es möglich, also dass sogar der Kaiser jemand adoptiert als Kind, wobei es gar nicht sein Kind war. Und so Jesus, unser großer Bruder, kann uns adoptieren, denn er ist der Erbe. Jesus ist der Erbe Abrahams und in ihm erfüllt sich der ganze Segen Abrahams. Und zwar der eine, nicht die vielen, sondern die Juden oder die vielen, die Juden und so weiter, die Kinder Jakobs, da waren gleich 12. Nein, in Jesus, dem Nachkommen Abrahams. Und ich war, ehe Abraham war ich da, sagt Jesus. Also Jesus ist der Nachfolger, der Segensträger Abrahams, dieser Isai, auf den man gewartet hat, dieser Isaac, auf den man gewartet hat, der verheißene Sohn, der nicht kam, weil Sarah unfruchtbar war. Aber jetzt, dank der Gnade Gottes, ist es soweit geschehen und geworden. Und er hat alles erfüllt, was das Gesetz verlangt. Stell dir mal vor, hätte Jesus irgendwo versagt, an irgendeiner Stelle, hätte er uns nicht erretten können. Aber er hat nicht versagt. Der letzte große Kampf war im Garten Gethsemane. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und der Teufel wollte ihn, dass er im Garten Gethsemane stirbt. Der hätte alles getan, dass Jesus im Garten Gethsemane stirbt. Der war dem Tode nahe, der schwitzt Blut und Wasser. Der war dem Tode nahe, aber dann kommt ein Engel und stärkte ihn, dass er nicht im Garten Gethsemane stirbt. Da wären wir nicht erlöst worden im Garten Gethsemane. Jesus musste am Holz hängen, am Fluchholz und so weiter, wie es in der Bibel geschrieben steht. Und er hat also bis ins Detail, in jede Einzelheit, die Schrift erfüllt. Auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten. Immer wieder ist diese Passage zu finden in der Bibel. Dann argumentiert Paulus noch sehr stark und sagt, jetzt hört mal doch zu, was wollt ihr mit eurem Gesetz? Das Gesetz hat keine Gültung, denn das Gesetz kam 430 Jahre nach Abraham. Also was wollt ihr? Zuerst war der Abraham und der Segen Abrahams und die Verheißung an Abraham und so weiter. Und zuerst der Glaube in Aktion beim Abraham. Und das Gesetz kam 430 Jahre später. Was wollt ihr? Das ist nur ein Einschub, das Gesetz ist ein Einschub. Und das ist nur ein Zuchtmeister auf Christus gewesen oder als Vorbereitung für Israel auf Jesus, dem Meister und so weiter. Und dass sie sich so schlecht fühlen und sagen, ja, wir können das Gesetz nicht halten, kein Mensch kann sie halten. Und dergleichen, also dass der Mensch erkennt, in mir wohnt nichts Gutes. Und die Juden ist nur ein Teil der Weltbevölkerung gewesen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das auch richtig verstehen. Was die erlebten, gilt für die ganze Menschheit. Was die durchmachten, gilt für die ganze Menschheit. Was die verbrochen haben, gilt für die ganze Menschheit. Wo die den Segen bekommen haben, gilt für die ganze Menschheit. In dir, Abraham, sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. In dir. So. Wir sind durch Christus in die Vollendung gebracht. Christus ist der Vollender. Es ist vollbracht. Als er das sagte, ist das ganze jüdische Gesetz erfüllt, die Tora erfüllt. Es gibt nichts mehr, was man noch tun könnte, was Gott noch geben könnte. Und deshalb ist der Galaterbrief so ein Kampfbrief und gleichzeitig auch ein seelsorgerlicher Brief. Der sollte also den Leuten zeigen, lasst euch nicht so schnell verdrehen und euch bezaubern und den Kopf verdrehen. Das Gesetz, von dem der Paulus hier spricht, ist nur ein Einschub. Der Knabe wird erzogen und verwendet Bilder, die Leute da kennen. Also man muss bedenken, dass in dem griechischen Haus durchaus auch die Zuchtmeister, dass es ehemalige Sklaven waren oder Sklaven, die Zuchtmeister waren. Die mussten das Kind zur Schule bringen und wieder von der Schule abholen. Die mussten gucken, ob das Kind Hausaufgaben gemacht hat und so weiter. Das sind die Zuchtmeister gewesen. Und deshalb spricht Paulus auch in den Bildern, wo die Leute denken und verstehen. Und die wussten, was das ist, dass so der Haussklave so den Zögling da begleitet und beschützt und durchaus lehren, denn die Sklaven waren meistens auch Ausländer noch dazu. Aus dem Ausland waren auch unter Umständen sehr gebildet. Viele Herrschaften hatten sogar einen Sklaven, so als Arzt, denn der kannte sich in Medizin und vielem anderen mehr. Diese Erlösung ist gleichzeitig, dass der Mensch, der Jude, erlöst worden ist vom Fluch des Gesetzes, auch für uns gültig, in diesem Weise, weil die haben das gehalten, konnten nicht halten, sollten halten. Das Gesetz konnte kein Mensch halten. Sogar noch bevor das Gesetz die Erde erreicht, ist so gescheitert gewesen. Als Moses mit den Gesetzestafeln runterkam, ist unten das erste Gebot schon übertreten worden. Noch ehe das Gesetz die Erde erreicht, wurde das erste Gebot schon übertreten. Und dann zerhaute die Tontafeln oder die Steintafeln und sagt Schluss damit. Also das ist nicht... Eigentlich Das Gesetz wurde zerstört durch Moses, das ursprüngliche Gesetz, das Gott gegeben hat. Da haust in seinem Zorn, in seinem Wut und zerklopft und macht Schutt. Und dann zerstört er das goldene Kalb noch dazu. Und das Gesetz wurde von Engeln gegeben. Und nur Engel können das Gesetz einhalten. Also selbst der Herr hat es zwar geschrieben und diktiert, aber die Engel haben es überbracht. Und Moses war der Mittler, auch ein Überbringer wieder. Das ist durch so viele Hände gegangen, bis es schließlich dort ankam, wo es kam, und wurde nicht gehalten. Und dann muss Moses nochmals 40 Tage hochsteigen. Und nochmals, jetzt muss er mit seiner eigenen Hand schreiben, und das schreibt Gott nicht mehr, oder der Engel schreibt nicht mehr die Gesetzesworte. Jetzt muss er selber schreiben, was Gott wollte und so weiter. Das ist also ein Bild, und Paulus verwendet dieses Bild zum Argumentieren mit diesen Gesetzeslehrer, die das Heil da hineinbringen sollten. Der Christ lebt in einem Heil, in einem Spannungsfeld. Wir haben die Erlösung und wir sind noch nicht erlöst. Epheser 1, Vers 7 und so weiter. Und diese Seite 21 bin ich. Wir haben die Erlösung und wir sind nicht erlöst. Und das musst du alles verkraften. Wir sind Söhne Gottes und wir warten auf die Sohnschaft. Verstehst du? Du hast es in der Tasche. Du hast deinen Fahrschein in der Tasche, aber du bist noch nicht im Flugzeug. Verstehst du das richtig? Wir sind schon im Reich Gottes und wir gehen ein in das Reich Gottes. Wir erben das Reich Gottes. Gott verherrlicht uns dann dort, wenn wir ankommen und so weiter. Wir sind Heilige und abermals, wir sollen geheiligt werden und jagen nach der Heiligung. Das ist doch, wir müssen mit den Widersprüchen leben lernen. Das ist dieses Spannungsfeld. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind vollkommen und das nächste Mal heißt es, wir jagen nach der Vollkommenheit. Wir sind vollendet, aber wir befleißigen uns noch, setzen alles dran. Unser Glaube erlebt den ewigen Gott schon hier in Raum und Zeit, aber wir sind noch nicht dort, wo wir sein sollten. Das ist also auch, was der Apostel Paulus versucht zu erklären. Dann schreibt Paulus über die Frauen. Ich weiß nicht, ob er verheiratet war oder nicht. Meines Erachtens war er mal verheiratet, war Witwer, dass er das war, denn er war Mitglied des Hohen Rates. Und wenn Mitglied im Hohen Rat jemand sein sollte, nach der Vorschrift, die die Juden hatten, er musste verheiratet sein, er musste eine Frau gehabt haben. Aber wir lassen, vielleicht war er irgendwie, ja, hat ein Zölibat gehabt oder was weiß ich. Aber er sagt nur, ich könnte auch eine Frau mit mir führen wie Petrus und so weiter. Aber um des Evangeliums willen bleibe ich ledig. Oder bleibe ich jetzt allein? Es ist für Missionar sowieso viel besser, allein zu sein, als verheiratet zu sein. Denn er ist viel unterwegs, jede Nacht in einem anderen Bett und in einem Haus und ständig unterwegs. Und damals gab es noch keine so bequeme First-Class-Flugzeuge und Autos und Züge. So, das war beschwerlich früher. Und jetzt die Frau und Familie und Kinder mitnehmen, ich denke nicht, dass es so einfach war. Aber auf jeden Fall, er schreibt über die Frauen. Und es ist auch interessant, dass er hier das Gesetz verwirft und nicht mehr Beschneidung. Er sagt, Beschneidung gilt nicht mehr. Denn jetzt sind wir in Christus. Und in Christus ist weder Mann noch Frau. Denn die Beschneidung war nur für Männer möglich. Für die Frauen gab es diese Möglichkeit der Beschneidung nicht. Also zumindest, es war eine reine Männerangelegenheit, eine kultische Handlung, diese Einführung nur für Männer. Und die Frauen wären dann demnach außerhalb vom Evangelium. Aber durch die Taufe können Männer und Frauen Teilhaber werden des Reiches Gottes. Deshalb Männer und Frauen. Und das Evangelium geht weiter als von Männer und Frauen, dann Sklaven und Freie, Juden und Griechen. Und hier, ich meine, das ist wirklich auch Griechen, tatsächliche Griechen, also die der griechischen Nation angehörten. Also es gab ethnische Probleme, wie bei uns Türken und Deutsche. Diese gleiche Spannung. Das gab es da in Galatien gab es Probleme, so Rassismus. Und vor allem Juden haben bis zum 2. Jahrhundert hinein haben da Unruhen geschürt in dieser Gegend. Denn die waren wohlhabend, die haben vielleicht das Geschäft so in der Hand gehabt oder das Kapital oder Leute Geld verliehen. Dann man konnte, ein Jude konnte einem Heiden Geld verleihen, er durfte seinen Brüdern kein Geld verleihen. Also das ist also, man muss wissen, was das Problem war. Der Jude durfte keinen Boden besitzen dafür, aber er konnte Geld verleihen. Und wir wissen ja in der Geschichte, dass manche sogar Könige sogar von Juden finanziert wurden. Und heute auch noch. Das ist also Geschichte. Und das war, und es gab bis zum 2. Jahrhundert nach Christus, gab es große Probleme in dieser Gegend Nordgalatiens. Bei den Galatern war neben dem Judaismus auch die Geschlechterfrage also sehr aktuell. Und jetzt plötzlich durch Christus durfte die Frau auch Teil der Gemeinde sein, durfte sogar womöglich in der Gemeinde dienen. Das ist hier jetzt nicht so ausdrücklich erwähnt, was darf eine Frau und was darf eine Frau nicht machen. Aber wir wissen ja, dass Paulus auch Frauen um sich gehabt hat. Jesus hat sogar sehr viele Frauen um sich gehabt, die ihm gedient haben. Maria Magdalena war die erste Evangelistin. Also Gott hat durch Jesus und dann durch das Evangelium, durchs Christentum, die Frau sehr aufgewertet. Also die ist jetzt nicht Mensch zweiter Klasse. Und da dürfen Schwestern richtig froh und glücklich sein, dass Gott sie aufgewertet hat. Und dass sie nicht, dass der Mann und die Frau gleicher Art und Weise ins Reich Gottes kommen durch die Taufe und nicht Beschneidung mehr. Die Taufe ist der Schlüssel und der Einstieg. Dann geht es um die Mündigkeit im Galaterbrief, Kapitel 4. Wir sind Kinder, selbst wenn wir Kinder sind, das Kind ist erst mündig, wenn es erwachsen ist, wenn es das Alter erreicht hat, das der Erbfolger zurückgelassen hat. Sagen wir mal mit 25. Kann er das Erbe antreten. Aber zuerst ist er unter Vormund, zuerst erzieht ihn jemand und so sind auch die Juden in Vorbereitung auf Christus hin, die sind erzogen worden und dann kam Jesus und jetzt sind wir als Gläubige eingesetzt als Erben in das Reich Gottes. Warum Paulus ganz stark gegen die Elemente vorgeht, wir haben ja wieder irgendwo auch hier mit ja, auch heute, man redet so viel von Elementen, und Elemente waren bei den Juden auch sehr wichtig und sehr, sehr bedeutungsvoll. Die Elemente, zuerst einmal denkt man an Planeten, Sonne, Mond und Sterne, so die Zeiten, Festkalender, davon hing der ganze Festkalender ab, dass man darauf achtet. Wir sollen nicht auf die Sterne achten und das wäre jetzt heutzutage auf Horoskop, gehört auch dazu. Horoskop gehört dazu, dass man, ja, was für Tierkreis bist du? Verstehst du? Und dann, die Leute fragen immer nach Tierkreiszeichen. Das ist Blödsinn. Wir sind nicht von irgendeinem Sternzeichen, wir stehen nicht unter einem Sternzeichen, wir stehen unter Gott und nicht mehr unter den Elementen. Also das soll jetzt, aber das ist damals groß gewesen, ist immer eine Schwachseite des Menschen, immer wieder nach den Elementen zu gucken. Wir sind Söhne dem Geist nach. Und Töchter dem Geist nach. Wir sind losgekauft von all diesen Dingen. Wir sind mündig, wir sind erwachsen. Wir stehen nicht mehr unter diesen Dingen. Wir müssen keine jüdischen Feste mehr feiern und gucken, wie ist der Zeitzyklus und welche Art, welchem Charakter. Weißt du, denn mit dem Horoskop, da legen die Leute ihren Charakter, ihre Tugenden, Eigenschaften fest und sagen, du bist jetzt so und so und so und so. Der Heilige Geist ist, was uns verändert und nicht ein Sternzeichen. Also wir sind erlöst von allen Sternzeichen. Also, wenn jemand kommt, was für Sternzeichen bist, dann kannst du sagen, ich bin ein Bär. Ja. Du bist ein Bär. Aber diese judaisierende Judenchristen und so weiter, die haben Feste einführen wollen, eine ganze Liste von jüdischen Zeiten, die man besonders einhalten sollte. Aber das ist alles Gesetz. Es ist auch interessant, Seite 25 bin ich, es ist interessant, wie legt man eine Bibel aus, oder wie legt man die Bibel, interessant, wie Paulus versucht, den Galatern die Bibel auszulegen. Also, wie erklärt man den Leuten die Schrift? Und da sind ein paar Fragen, ich möchte, dass du das nachguckst. Es ist interessant zu beobachten. Zuerst mal, er fragt, was sagt die Schrift? Was sagt die Bibel? Das ist die erste Frage, was er stellt. Dann kommt die zweite Frage, was sagt die Schrift für uns heute, jetzt und hier? Denn nicht alles, was in der Bibel steht, kannst du sofort übernehmen. Du musst sagen, was sagt die Schrift jetzt uns heute? Dann versuch die persönliche Frage zu stellen, was sagt mir oder uns die Schrift heute, jetzt, mir? Nicht den anderen, nicht uns, der Masse, sondern was sagt es mir persönlich? Und dann fragt er, das ist im Gespräch Sarah und Hagar, die in der Diskussion, wenn du genau beobachtest, was symbolisiert es? Was da stellt es dar? Weißt du, die Bibel spricht in Bildern. Jesus sprach in Gleichnissen. Was bedeutet das? Ich denk nur an das Gleichnis vom Ackerfeld. Was sagt es mir? Was bedeutet es mir? Und dann zeigt er auf apostolische Art und Weise, wie man die Schrift auslegt. Und für jede biblische Auslegung gilt, zuerst mal, sie darf nie dem Gesamtzeugnis der Schrift widersprechen. Also es muss im Kontext der ganzen Heiligen Schrift sein. Dann, sie darf dem Wortsinn nie das Gegenteil behaupten. Also was die Bibel, was sie sagt, darf nicht das Gegenteil. Dann sagen ja, guck mal, bei der Jakobus sagt genau das was anders. Wir werden als nächste Ausgabe, nächste Lektion wird der Jakobusbrief sein. Und eigentlich klingt der Jakobusbrief genau das Gegenteil. Martin Luther sagte, Jakobus gehört gar nicht in die Bibel rein. Weil genau das Gegenteil ist. Aber es ist nicht das Gegenteil, sondern es ergänzt nur. Es ergänzt nur. So, und dann soll man schauen, was es verdeutlicht und wie wird es begründet von der Schrift. Und das ist eine Diskussion Hage und Sarah. Eigentlich sollte die Sarah die Richtige sein. Also für Juden, den Nachkommen Abrahams. Aber nein, hier nimmt Paulus die Hagar. Ihr seid unter dem Gesetz, ihr seid Sklaven immer noch und so weiter. Weiter diskutiert er noch über sein Amt, Galater 4, Vers 15. Ihr habt mich, als ich bei euch war, wie ein Engel aufgenommen und jetzt bin ich der Teufel für euch. Hab so willkommen geheißen, war so begeistert von mir und jetzt kommt jemand anders und jetzt mögt ihr mich nicht mehr. Dann, Paulus wünscht am liebsten bei den Galatern zu sein, aber er sagt, es geht nicht. Vielleicht ist es auch gut, dass er gar nicht dort war. Weißt du, manchmal, so ein cholerischer Mensch, wenn er dann vor den Leuten steht, ist der Feigling. Dann, er will allen recht machen, aber er kann das nicht. Er schafft's nicht. Aber im Brief, da schreibt und der Brief ist weg und dann auf Wiedersehen. Lass uns weitergehen. Dann die sittlichen Folgen der Rechtfertigung durch den Glauben, Seite 27, was dabei rauskommt, was das Ergebnis ist. Heute Nachmittag habe ich kurz gestreift über die Frucht des Heiligen Geistes, was die Frucht des Heiligen Geistes ist. Und Paulus geht ganz besonders im Galater 5 bis Kapitel 6, Vers 10, geht es immer, die Liebe ist das Größte. Betont nicht so deutlich. Umschreibt nicht wie in 1. Korinther 13 von der Liebe, aber er beschreibt, was die Liebe ist. Die Liebe ist eine Frucht, eine Wirkung, eine Auswirkung des Heiligen Geistes. Und er spricht immer wieder, spornt zum Liebesdienst auf, also dass auch die Spende für die Armen aus Liebe, nicht aus Muss. Was wir immer tun für Gott und in welcher Form, egal was wir machen, wir sollen immer aus Liebe tun. Aus Liebe zum Herrn auf der einen Seite und dann aus Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern. Paulus nennt dann den ganzen Lasterkatalog und rühmt einige Tugenden und geht da ganz massiv vor gegen Sünde, also der Götzendienst und Zauberei. Das muss also ganz furchtbare Sache damals gewesen sein, Götzendienst und Zauberei. Und die Frage ist, gibt es heute auch noch Götzendienst, gibt es heute auch noch Zauberei? Und wahrscheinlich haben wir mit den gleichen Problemen zu kämpfen, Götzendienst und so weiter. Es gibt keine Götzen, aber es gibt Götzendiener. Und Zauberei, was könnte Zauberei sein? So, es ist nicht nur Wahrsagerei zur Zigeunersache oder dass man so Hokuspokus macht. Nein, da steckt schon viel mehr unter Zauberei. Die Vielfalt der Fleischeswerke, da steht oft nur einseitig die Frucht des Geistes. Zuerst mal viele Werke des Fleisches, aber nur eine Frucht des Geistes. Und es ist so, wie du, wenn du eine Orange aufmachst, das sind viele so kleine Teile der Orange. So, aber das ist alles eine Orange. Paulus ist der Ansicht, dass mittels der Beschneidung ein Jude, wer sich beschneiden lässt, also ein Heide, der sich beschneiden lässt und so weiter, fällt zurück, dann ist er verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Wenn er das tut, wenn er so dumm ist, dann muss er das ganze Gesetz halten. Und das kann er nicht. Und dann macht er sogar Christus auf der einen Seite zunichte und das Gesetz taugt auch nichts. Und bringt ihm nichts. Das behandelt er da sehr eingehend und sagt, die Liebe ist das, was ihm übrig geblieben ist. Das ist, wogegen der Heilige Geist nichts zu sagen hat und so weiter. Gegen derartiges ist das Gesetz nichts, schreibt er. Gegen Liebe, die Frucht des Geistes, was er da aufzählt. Ist Seite 29, Frucht wird sichtbar im Verhältnis zu anderen, zu meinem Bruder, meiner Schwester, wie sich das auswirkt. Freude ist die heitere Liebe, Friede ist die zuversichtliche Liebe, Geduld ist die gelassene Liebe, Freundlichkeit ist die rücksichtsvolle Liebe, Güte ist der Charakter der Liebe. Also da wird die Liebe besungen durch die Frucht des Heiligen Geistes, was das ist. Treue ist die Zuverlässigkeit der Liebe, Sanftmut ist die anmutige Liebe und Selbstbeherrschung ist die überwindende Liebe. Also diese ganzen Formen der Liebe, und das Größte ist eigentlich die Liebe. Die Werke des Fleisches und die Werke des Geistes. Also Paulus stellt immer so in Trinität, in Dreiergruppen auf. Die ersten drei Eigenschaften zeigen das Verhältnis des Christen zu Gott, von den Früchten und so weiter. Und das zweite zeigt die Beziehung des Christen zu sich selbst. Und die nächsten drei beschreiben das Verhältnis des Christen untereinander, zueinander. Und die dritte Dreizahl steht für drei Erfahrungen, Liebe, Freude, Friede. Also ist immer wieder Seele, Geist und Leib, diese Trinität, dieses göttliche Gewirkte. Also immer drei. Oder dann die vierte Dreizahl steht für den Charakter, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Die Frucht der Freiheit, Galater 6, Vers 1 bis 10, was ist die Frucht? Du hast den Heiligen Geist und der Heilige Geist führt dich in alle Wahrheit. Und das Gesetz Christi. Zuerst behandelt er das Gesetz Moses und jetzt auf der anderen Seite behandelt das Gesetz Christi. Das Gesetz Christi ist ein Gesetz des Geistes. Nicht des Buchstaben. Der Buchstabe tötet. In Kapitel 6 ist noch eine interessante Abhandlung oder Ermahnung oder eine abschließende Ermahnung. Und zwar Schüler-Lehrer-Verhältnis. Es ist wichtig, wer am Evangelium arbeitet, soll auch vom Evangelium leben. Steht ganz so klipp und klar, wer das Wort verkündigt. Denn es ist so wichtig, dass du bekommst einen Segen. Du wirst gesegnet. Da fließt was rüber. Und du sollst wieder ein Feedback geben. Und es ist nicht nur, dass du Danke sagst, das war wunderbar, sondern du sollst beteiligen auch finanziell oder hier materiell. Ich habe 3 Jahre lang bei einem Rabbiner Unterricht genommen, Judaismus und Christentum, und wir haben miteinander diskutiert. Es war schön interessant zu sehen. Da kommen Leute zu Besuch, also seine Mitglieder bei diesem Rabbi. Da bringen sie eine Tasche Eier mit. Da bringen sie das nächste Mal, der andere bringt da so Mehl mit und so weiter. Und da sage ich, was machen die? Was tun sie? Ja, weißt du, die bringen mir Naturalien. Das ist ihr Zehnter. Und dann guckt es an, sagt, ist das wirklich alles? So wie Petrus den Ananias fragt, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Ist das wirklich alles? Ja, mehr hat es nicht gegeben dieses Jahr oder was es auch war, das war also interessant zu sehen. Denn dann hat er gesagt, wissen Sie, ich lehre, ich bin für Ihr geistliches Wohl verantwortlich, Sie sollen für mein körperliches Wohl, Sie sind für mein körperliches Wohl zuständig. Und so, wir tauschen uns einander aus, wir dienen einander. Eine interessante Sache, also Schüler-Lehrer-Verhältnis. Man soll Anteil aneinander haben. Der Paulus appelliert also an dem, der unterrichtet, Lehrer, Prediger und so weiter, dass er seinen Lohn, seine Kleidung und seine Unterkunft und so weiter, dass die Gemeinde dafür sorgt oder die Gläubigen, denen er dient. Und das macht er ganz locker, so selbstverständlich. Früher, als ich in der Gemeinde, wo ich war früher, das war so in den 70er Jahren, da war so eine Verordnung weltweit für die Gemeinde Gottesleute, die am Ostern, also Frühling, sollen sie dem Pastor einen Anzug schenken. So, damit er würdevoll vorne steht. Das war in den 70er Jahren. Also, das war so nette Sache. Also, die haben das wörtlich genommen hier. Also, der am Evangelium arbeitet, die sollen dann mit dem Pastor, dann gab es einen Pastorensonntag, wo dann Geld für den Anzug gesammelt wurde, dass er seinen Anzug kriegt oder so. Es war schon eine Hilfe, denn die Pastoren haben nicht so viel Geld bekommen, aber ja, da musste die Gemeinde so sorgen. Dann fragt er, wen wollen diese judaisierende Prediger beeindrucken? Wen wollen sie? Wollen sie der Verfolgung entgehen? Wollen sie die Römer beeindrucken? Guck mal, und so weiter. Denn Juden waren anerkannt in Rom. Christen waren nicht anerkannt im Römischen Reich. Aber vielleicht wollten sie nicht verfolgt werden. Aber das ist heute auch so ein Problem. Wir werden Körperschaft des öffentlichen Rechts oder e.V. oder was es auch immer ist. Wir entgehen da der Verfolgung. Also wir sind staatlich anerkannt, gemeinnützig. Das ist also so eine Sache hier, was die wollten. Also der Verfolgung entgehen. Wir werden ja geachtet. Also wenn wir uns beschneiden lassen, da sind wir nicht die untere Kaste irgendwo. Denn letzten Endes, die Christen waren ja komische komisches Gesindel. Christen waren im alten Rom oder im Römerreich komisches Gesindel, die haben keinen Gott und so weiter. Ein Soldat irgendwo hat mal gemalt, der sowieso opfert ein Schwein. Verstehst du? Also da glaubt an einen toten Christus oder Gott, ihr Gott ist ein toter Gott. Die waren unten durch. Und vielleicht haben die gedacht, wir brauchen mehr Anerkennung. Das ist auch wieder fleischlich, das ist auch wieder menschlich, wenn man nur nach Anerkennung bei den Menschen sucht oder beim Staat, bei der Regierung. Wen wollen sie beeindrucken? Das ist diese große Frage. Als Anhänger des Gekreuzigten war Paulus sowieso unten durch, bei den Juden auf jeden Fall. Er glaubt an einen Ketzer. Und mit der Beschneidung kann man sich nicht rühmen, in welchem Hinblick bei Gott, also Gott gegenüber. Ich bin beschnitten. Was ist das Besondere? Aber für manche Leute ist es da was Besonderes gewesen und denken, denn eigentlich Beschneidung ist nur eine rituale Handlung bei den Juden gewesen. Letztendlich Ägypter waren auch beschnitten. Babylonier waren auch beschnitten. Also das war nichts Außergewöhnliches. Und so weiter. Vielleicht wegen Hygiene haben manche das gemacht. Aber das hat nichts mit Kult zu tun. Aber da einen großen Spektakel drauf zu machen, das ist nicht die Lösung und die Antwort gewesen. Paulus sagt, was wollt ihr denn eigentlich? Und dann schließt er den Brief ab und dann macht er Amen. Er will nicht mehr weiter diskutieren. Keine Diskussion. Diskussion wird hier nicht erlaubt. Amen. Und so weiter. Und so soll es sein. So endet er diesen Brief. Und nur eine Frage bleibt unbeantwortet. Und die müsst ihr nachher die 20 Fragen beantworten, Testfragen. Eine Frage ist unbeantwortet. Wie haben die Galater auf diesen Brief reagiert? Haben sie die falschen Missionare rausgeworfen? Haben sie die gesteinigt oder haben sie sich da gespalten? Die einen glauben die Richtung und die anderen glauben die Richtung. Was ist aus den Galatern geworden? So, dann diese 20 Fragen. Ich habe versucht, leicht zu machen. Ich denke, dass es leicht ist. Und ja, ich wünsche dir viel Kraft und Gnade, dass du daran arbeitest. Du lachst, aber das ist so. Warum? Welche Frage ist dir so schwer? Vielleicht kann ich dir helfen zu beantworten. Ja. Die nächste Bibelstunde oder Schule, so Gott will und wir leben, will ich am 27., wollen wir am Sonntag, den 27. März in einem Monat. Bin aber nicht sicher, vielleicht schaffe ich es, vielleicht schaffe ich nicht. Meine Frau kommt von Süddeutschland hierher im Mitte März und so, da muss ich auch diesen Transport noch erledigen. So, sie geht hier ins Heim und unsere Schwester, die hinten sitzt, sie korrigiert dann nachher und dass es alles so läuft, wie es laufen sollte. So, ich hoffe, dass bis zum 27. wird. Wird es aber nicht, dann verschieben wir auf eine Woche später. Aber wir wollen ja durchnehmen. In 3 Jahren will ich durch sein. Das schaffe ich sowieso nicht, also in 3 Jahren, aber wir wollen lernen einfach aus dem Wort Gottes und wenn wir 30 Jahre brauchen. Okay, ist irgendeine Frage, weil wir beten. Und ich danke dir, dass wir dein Wort studieren dürfen und bitte, du möchtest auch uns bewahren vor Gesetzlichkeit. Dass wir nur noch dem Buchstaben nachglauben. Nein, wir sollen dem Geist nachglauben, uns nach dem Geist orientieren, im Geist gegründet sein, uns vom Geist Gottes leiten lassen. Denn wir haben das Heil Gottes anders erlebt. Wir haben es mit der Kraft des Evangeliums und des Heiligen Geistes erlebt und aufgenommen. Und das sollte genauso weiterwirken. Und wir wollen nicht in das Fleischliche wieder zurückfallen. Bewahre du uns von dem Fleischlichen. Nicht, dass so wie Paulus sagt, ihr habt im Geist angefangen und wollt im Fleisch aufhören. Nein, Herr, bitte bewahre du uns davor. Bitte dich von ganzem Herzen und segne uns und schütze uns und sei mit uns, solange wir hier sind, dass wir wirklich das Optimale rausholen aus dem Material, das Optimale, was uns groß wird. Und Herr Jesus, all die Aufgabe machen und Freude haben daran, du möchtest sie auch reichlich segnen. Danke, Herr Jesus. Amen.